Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Die Nanette ist am Mikrofon. Guten Tag. Von Paargeschichten handeln alle Romane, die wir heute vorstellen, von sehr verschiedenen. Die kroatische Autorin Ivana Sajko erzählt in ihrem Roman »Jeder Aufbruch ist ein kleiner Tod« von einem Mann, der sich von seiner Freundin trennt und dabei die gegenwärtige Situation ganz Europas im Rücken hat. In Nicolas Mathieus Connemara treffen eine Frau aus der Stadt und ein Mann aus der Provinz aufeinander. Zuerst aber zum neuen Roman von Annette Pehnt, der heute erscheint. Annette Pehnt kreist in ihren Büchern immer wieder um Spielarten emotionaler Gewalt. 2006 erschien ihr Roman Mobbing, der das Thema schon im Titel trägt. In Chronik der Nähe von 2012 erkundete sie die mitunter grausamen emotionalen Dynamiken von Müttern und Töchtern. In Die schmutzige Frau geht es nun um eine toxische Paarbeziehung. Alles Weitere sagt jetzt Wiebke Poromka.
Mein Mann, geschrieben in einem Wort, nennt die Erzählerin konsequent ihren Mann, Vater der beiden gemeinsamen, gerade erwachsenen Kinder. Die Beziehung zeichnet sich für sie allerdings durch ein umgekehrtes Gefühl aus. Die Erzählerin ist zu einer Art Verfügungsmasse des raumgreifenden Mannes geworden, der sie durch seine physische und psychische Dominanz zu erdrücken droht. Die Erzählerin muss beständig auf der Hut sein, um ihn nicht gegen sich aufzubringen.
Zu den Fehlern, die ich immer wieder begangen habe und bis heute begehe, gehört: meinen Mann stören, wenn er in die Arbeit vertieft ist. Sehe ich denn nicht, dass er arbeitet? Meinen Mann nicht stören, wenn er in die Arbeit vertieft ist, so dass er vergisst, eine Pause zu machen. Langes Sitzen führt zu Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich.
Sie hat also gar keine Chance, keinen Fehler zu begehen. In einer unheilvollen, dabei zugleich diffusen Schwebe bleibt, welche Konsequenzen ziehen diese Fehler nach sich? Handelt es sich nicht vielmehr um willkürliche Manipulations- und Abstrafungsmechanismen? Oder doch schlicht nur um schwankende Launen des Mannes, die sie getrost ignorieren könnte? Ist es womöglich gar so, dass es sich zu einem guten Teil um ein selbst auferlegtes Verhalten handelt?
Mein Mann hebt abwehrend die Hände, schiebt mich von sich und führt mich zu seinem Stuhl, damit ich mich aufrecht hinsetze und ihn mit geradem Rücken und gehobenem Kinn anschaue. Das tut er aus Respekt vor mir. Wir üben diese Haltung, weil ich verlernt habe, mich aufrecht zu halten.
Ein beinahe überdeutliches Bild, das es bis in den Titel von Annette Pehns Roman geschafft hat. Der Schmutz, der an der Erzählerin zu kleben scheint. Ihr Eindruck, ihr Mann sehe sich genötigt, immerzu an ihr herumzuwischen, etwas zu korrigieren, etwas auszuradieren. Das Bewusstsein eines permanenten Ungenügens. Annette Pehnt lässt die Lesart zu, dass hier zwei konträre Veranlagungen, Dominanz und Passivität, Selbstbewusstsein und Unsicherheit aufeinandertreffen und sich als Muster einschleifen, verstärken, verselbstständigen. Ebenso wie jene Lesart möglich ist, dass da eine Frau in eine Falle geraten ist. Eine Falle, vor der bis heute auch gewandelte gesellschaftliche Bedingungen, theoretische Möglichkeiten der Emanzipation nicht schützen. Ausgerechnet der Versuch der Erzählerin, einer Schriftstellerin, diese Dynamik aufzubrechen, mündet in ein klaustrophobisches Szenario. Ihr Wunsch war eine Wohnung, ein Raum für sich allein, wie er in der Nachfolge Virginia Woolfs von Frauen, vor allem Künstlerinnen, immer wieder reklamiert worden ist, um schreiben zu können. Aber eben diese Wohnung. Und an dieser Stelle kippt Pehns Roman mal mehr, mal weniger deutlich ins Fantastische oder immerhin Allegorische, wird zum Gefängnis. Der Mann hat die Wohnung ausgesucht, gekauft, die Einrichtung organisiert. Die Erzählerin, ohne dass es logisch begründet würde, kann diese Wohnung nun nicht mehr verlassen. Sie ist angewiesen auf die Einkäufe, die ihr Mann bringt. Sie muss den Besuch aushalten, den der Mann ungefragt in ihre Wohnung einlädt, ebenso wie den Regen, der irgendwann unaufhaltsam durch die Decke tropft.
Ich gehe in der Wohnung hin und her, wringe Handtücher aus und leere die Eimer. Das Tropfen wird schwächer. Immer wieder lege ich den Kopf in den Nacken und mustere die Decke, um das Leck zu finden. Aber es scheint eher, als sei die ganze Decke porös geworden.
Die Form, die Annette Pehn für ihren Roman gewählt hat, Versumbrüche verbunden mit dem Verzicht auf durch Punkte markierte Satzenden, entwickelt literarisch leider keine zwingende Wucht. Dennoch korreliert die Form überzeugend mit der emotionalen Bewegung, die in Die schmutzige Frau vollzogen wird. Das permanente Changieren zwischen dem Korsett, in das die Erzählerin durch ihren Mann geschnürt wird und dem als Äquivalent auf formaler Ebene die Versform entspricht, und einer doch eigentlich möglichen, vielleicht nur von ihr übersehenen Offenheit, die sich in den nach hinten offenen Sätzen spiegelt. Ähnlich konsequent sind die Geschichten angelegt, die Pehn ihre Erzählerin in der gleichermaßen verhassten wie herbeigesehnten Wohnung schreiben lässt und die, kursiv gesetzt, in die Romanhandlung eingefügt sind. Diese Geschichten korrespondieren zunächst nur über einzelne Motive, etwa den Schmutz, der wie eine märchenhafte Verwünschung an den weiblichen Figuren haftet, mit Leben und Empfinden der Erzählerin. Mit jeder weiteren Geschichte, die sie schreibt, rückt jedoch die Erzählerin im Erzählen näher und offensichtlicher an ihren eigenen Alltag heran. Und so ist Annette Pehns Die schmutzige Frau nicht nur ein Roman über toxische Beziehungsdynamiken, sondern auch eine Reflexion über das autofiktionale Schreiben, dessen derzeitige Konjunktur durchaus kontrovers diskutiert wird. Die Haltung Annette Pehns lässt sich dabei als eine emphatische deuten. Erzählt sie doch von einer Schreibbewegung, der die Kraft zukommt, einen Ausweg zu eröffnen aus eingefahrenen Lebens- und Denkmustern.
Das sagt Wiebke Poromka über Die schmutzige Frau von Annette Pehnt, erschienen bei Piper. Ivana Saiko ist Theaterautorin, Regisseurin, Performerin und schreibt Prosa. Für ihren Liebesroman wurde sie 2018 zusammen mit der Übersetzerin Alida Bremer mit dem Internationalen Literaturpreis des Hauses der Kulturen der Welt Berlin geehrt. In der Begründung war davon die Rede, dass Ivana Saiko zu denen gehöre, die kroatische Literatur erneuern. In Liebesroman ging es um ein Künstlerpaar in Kroatien, in deren Leben der Krieg auf dem Balkan tiefe Spuren hinterlassen hat. Dieses Thema greift Ivana Saiko im neuen Roman »Jeder Aufbruch ist ein kleiner Tod« nun auf. Bettina Baltschew hat ihn gelesen.
Ein Mann fährt im Zug von einer kleinen Stadt auf dem Balkan nach Berlin. Es ist ein Aufbruch ins Ungewisse und es ist auch eine Flucht vor dem Kummer. Denn seine Freundin hat sich gerade von ihm getrennt. Zu Recht, wie der Mann meint, dessen Namen wir nie erfahren, aber dessen atemlosem inneren Monolog wir in diesem schmalen Roman ebenso atemlos folgen. Zu Beginn ist es vor allem der Versuch des Erzählers, die Schuld der Trennung in der eigenen Nachlässigkeit, dem eigenen Scheitern zu suchen.
Ich suchte nach Ausreden und nahm mir die vorlaute Freiheit, die ein Mann sich gegenüber einer Frau herausnimmt, während sie angeblich diese Freiheit gar nicht benötigt. Ich gab vor, ein derartiger Mann zu sein und bemühte mich, sie in eine derartige Frau zu verwandeln. Eine, der durch mein Verschwinden das Recht abhanden kommt, gebunden zu sein. Genauso wie der Grund, unglücklich zu sein, in dem Schweinestall, in der Gesellschaft eines depressiven Trinkers, eines angeblichen Schriftstellers und Gelegenheitsjournalisten.
Es sind lange, nicht enden wollende Sätze, die der Erzähler notiert, und am Ende werden sie ein ganzes Buch füllen, genau das, das man als Leserin gerade in den Händen hält. Die vielen Stunden der Reise nach Berlin lenken den niedergeschriebenen Bewusstseinsstrom zunächst von der schmerzhaften Gegenwart zur Erinnerung an bessere Tage. Denn dass er gerade nach Berlin reist, liegt an einer glücklichen, verliebten Zeit, die er hier vor Jahren mit seiner Freundin erlebt hat. Damals war er noch ein halbwegs erfolgreicher Journalist, der engagierte Texte schrieb, bis es ihn eines Tages nach Tovarnik verschlug, einen Grenzort zwischen Serbien und Kroatien, an dem sich 2015 Geflüchtete stauen und sein Glaube an das zukunftsträchtige Projekt Europa zerbricht.
Mit meinem schwarzen Notizbuch in der Hand, die leere Seite geöffnet und mit einem Kugelschreiber in der anderen Hand, vor einem Eisenbahnwaggon mit geschlossenen Fenstern, die sich auch nicht öffnen lassen. Und in ihm schreibt die Hand einer Frau mit zitternden Bewegungen SOS an das Fensterglas. Durch die transparente Spur der Buchstaben erkenne ich komprimierte Körper, die sich von hinten an die Fensterscheibe pressen. Sie hält ein ohnmächtig gewordenes Baby in ihren Armen, dessen winziger Körper schon an das Glas gedrückt wird. Und was mache ich? Ich drehe den Kopf zur Seite. Die Tränen quillen unkontrolliert aus meinen Augen.
Es ist nicht nur diese erschütternde Szene, an der der Titel des Romans plastisch wird. Jeder Aufbruch ist ein kleiner Tod von Ivana Seiko ist tatsächlich voller Aufbrüche. Der verlassene Erzähler bricht nach Berlin auf und erinnert sich daran, dass schon seine Mutter in den 1970er Jahren nach Deutschland aufgebrochen war, um dort als Gastarbeiterin, wie man das damals nannte, Geld zu verdienen. Bei der Großmutter zurückgelassen, wachsen der Erzähler und sein Bruder deshalb mit deren Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg auf, als Flucht und Aufbruch zum Alltag gehörten. Und dann ist da auch noch der Krieg auf dem Balkan, der dort so viele Wunden hinterließ. Auf gerade einmal 150 Seiten schafft es Ivana Seiko, das Motiv des Aufbruchs in all seinen Facetten zu beleuchten. Das nur scheinbar private Drama einer Trennung bettet sie in transgenerationale Zusammenhänge ein und zeigt, dass niemand losgelöst von den historischen Konstellationen existiert, in die er oder sie hineingeboren wurde. Dass diese Konstellationen oft mächtiger sind als der Wille zu einem gelingenden Leben, verleiht der gescheiterten Liebesgeschichte eine Tragik, die besonders berührt. Der Erzähler ist komplett traumatisiert von den erlebten Aufbrüchen in seinem Leben, so sehr, dass er für die Liebe, die er doch eigentlich für seine Freundin empfindet, keinen Ausdruck findet, den sie verstehen würde. Immerhin ist Ivana Seikos Erzähler so sensibel, dass er seine eigene Situation deuten kann.
Ich begann mein Schweigen als Schicksal eines Fremdlings zu empfinden, über den ich nichts zu erzählen wusste, da das Wesen seiner Geschichte eben in ihrer Nichterzählbarkeit lag. Mein Fremdling war stumm und unsichtbar, obwohl man ihn überall sehen konnte. Er war einer von Tausenden, einer von Millionen, und eben diese Unermesslichkeit all dieser Zahlen, dieser Gesichter, dieser Körper, dieser Wege, dieser Suchen, dieser Verfolgungen, dieser Hoffnungen machte sie nicht schreibbar. Und ja, ausgerechnet deshalb musste ich über ihn schreiben.
So wird die schlichte Reise eines liebeswunden Mannes vom Balkan nach Berlin zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Zustand Europas in der Gegenwart und jüngsten Vergangenheit. Jeder Aufbruch ist ein kleiner Tod von Ivana Seiko ist ein mitreißender und kluger Roman, der zumindest für den Erzähler mit der leisen Hoffnung endet, dass ein Aufbruch bei allen Widerständen auch der Beginn von Heilung sein kann.
Jeder Aufbruch ist ein kleiner Tod, so heißt der Roman von Ivana Seiko, aus dem Kroatischen übersetzt von Alida Bremer. Er ist bei Voland und Quist erschienen, Bettina Baltschew hat ihn besprochen. Lava. Ein Ausschnitt aus dem Chanson Les Lacs du Connemara von Michel Sardou. Ein pompöses, melodramatisches Lied, das dem aktuellen Roman des Franzosen Nicolas Mathieu den Titel gab. Mathieu gelang 2018 das Kunststück, gleich mit seinem zweiten Roman, Wie später ihre Kinder, den wichtigsten französischen Literaturpreis Prix Goncourt zu ergattern. Er zeichnete darin ein Gesellschaftsbild der französischen Provinz. Nach dem Beziehungsdrama Rose Royale kehrt Mathieu in seinem aktuellen Roman wieder ins vergessene Frankreich zurück. Hans von Trotha über Connemara.
Bisweilen reibt man sich die Augen, so konventionell, ja vorhersehbar, so wenig spektakulär sind die Geschichten, die Nicolas Mathieu erzählt. Auch der Ort der Handlung ist nicht gerade exotisch, eine fiktive Kleinstadt in der französischen Provinz. Nach 400 Seiten findet selbst ein sich anbahnender Showdown doch nicht statt, nicht wirklich zumindest. Aber nichts davon ist enttäuschend. Es ist vielmehr die Basis, auf der Nicolas Mathieu seine Qualität als Romancier unter Beweis stellt, die hohe Schule des Erzählens. Die muss beherrschen, wer im fortschreitenden 21. Jahrhundert noch oder wieder Geschichten durchschnittlicher Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, also der vielbeschworenen Personage wie du und ich, im Fahrwasser des allgemeinen Menschlichen erzählen will. Ohne spektakuläre Wendungen, ohne schräge Perspektiven, ohne den Gang der Dinge sprengende Ereignisse. In Frankreich handelt es sich bei dieser Form des Erzählens von Alltag als Spiegel des Lebens Einzelner und zugleich als Gemälde der Gemeinschaft um eine beinahe heilige Tradition. Sie erlebte ihre Blüte im 19. Jahrhundert in den Gesellschaftsromanen eines Zola oder Balzac. In diese Tradition schreibt sich Nicolas Mathieu auf fast schon nonchalante Weise ein. Er erzählt einfach. Wobei mit einfach die vermeintliche Schlichtheit eines erzählerischen Gestus gemeint ist. Literarisch vermessen wird, wie schon im Debüt, wie später ihre Kinder, das unspektakuläre Leben in der französischen Provinz. Diesmal aus der Sicht der um die 40-Jährigen. Wir befinden uns im Jahr 2017. Hélène hat in Paris in einer Unternehmensberatung Karriere gemacht, ist aber zurückgekehrt. Christophe hat die Kleinstadt nie verlassen, verkauft Hundefutter und spielt Eishockey. Aus der Wiederbegegnung der Jugendfreunde wird, als sei es unvermeidlich, eine Affäre. Wobei die aus Paris zurückgekehrte Hélène argwöhnisch bleibt.
Hast du immer hier gelebt? Ja. Das ist kein Vorwurf. Ich weiß.
Das ist es aber doch. Aber auf subtile, mathieu'sche Art.
Du hast also nie etwas anderes gesehen? Fragte Hélène. Wozu denn? Erwiderte Christophe, die Gesichtszüge plötzlich hart wie Holz. Ist doch überall gleich.
Diese beinahe nihilistisch anmutende Indifferenz erscheint am Ende als logische Konsequenz und so etwas wie die grundlegend desillusionierende Quintessenz der Leben, aus denen sich das hier entworfene literarische Panorama zusammensetzt. Eine Indifferenz, die sich so schleichend wie unvermeidlich einstellt, ob man nun Hundefutter verkaufend in der Provinz ausharrt oder mit einer hippen Pariser Unternehmensberatung das Image einer neu kreierten politischen Region erfindet, das dann doch bloß wieder den altbekannten Provinztrott kaschiert. Ansätze einer Erklärung der Verlorenheit dieser Generation in der Gegenwart bieten Rückblenden, meist auf unspektakuläre, deswegen nicht minder existenzielle Erfahrungen.
Die Jugend ist ein von langer Hand geplanter Mord und der Leichnam der Familie, die sie einmal waren, liegt schon am Straßenrand. Nun müssen Rollen neu erfunden, neue Entfernungen zugelassen, muss mit Ungeheuerlichkeiten und schweren Schlägen umgegangen werden. Die Leiche ist noch warm, sie zittert. Was war? Die Kindheit mit ihren selbstverständlichen Zärtlichkeiten, die unangefochtene Herrschaft der Erwachsenen, das Kind im Zentrum, der Kokon und die Watte, die Ferien in La Grande Motte und die Sonntage unter sich. Das ist gestorben. Das kommt nicht wieder.
Vor allem in Passagen, in denen er sich über die Handlung erhebt, das Erzählte auf sein paradigmatisches Potenzial hin befragt, erweist sich Nicolas Mathieu als versierter Erzähler, vielleicht auch schon als Gesellschaftsromancier unserer Tage. Etwa, wenn er die Essenz seines Romans auf ein weißes Tischtuch projiziert oder wenn er die Welt absteckt, in der seine Figuren zu Hause sind.
Hier wie überall konnte man sich die Freiheit nur hinter Zäunen vorstellen, wovon Garagentore, Thuja-Hecken, Metallgitter, Bambusreihen und liebevoll lasierte Palisaden zeugten. Jedes Grundstück war abgesteckt und schuf so ein Innen und ein Außen. Räume, die gänzlich voneinander getrennt waren, aber ein eigenes Reich schufen, das Zuhause.
Der Titel Connemara ist einem populären Chanson entlehnt, das in seiner kitschigen Verdichtung Ähnliches leistet wie der Roman in seiner Breite. Dabei überhöht er seine Figuren nicht, ist nicht bigger than life, bleibt vielmehr nah dran am Leben selbst, in seiner paradigmatischen Alltäglichkeit. Das erhebt ihn über gesellschaftliche Auseinandersetzungen und Kulturkämpfe paradoxerweise dadurch, dass er unter ihrem Radar bleibt. Hinzu kommt die Lakonie, mit der der vermeintlich zurückhaltende Erzähler noch die ganz große Katastrophe zum Teil des Alltags werden lässt. Natürlich ohne, dass das irgendetwas ändern würde.
Es war noch schön warm und alle genossen bei einem Gläschen oder einem Rubbellos den makellosen Himmel und diesen Moment der Stille fast ohne Verkehr. Aber unter der Ruhe lag eine Art Störung, ein Countdown, der einem noch den schönsten Abend verderben konnte. Es war ein neues Gefühl, dessen Ursprung schwer zu datieren war. Jede Freude schien nun begleitet von einer Endzeitstimmung. Jeder besondere Moment wirkte wie der letzte Ferientag, als ob nicht einmal die Wiederkehr der Jahreszeiten sicher wäre.
Man kann gespannt sein, welchen Teil der Gesellschaft Nicolas Mathieu beim nächsten Mal seziert.
Hans von Trotha, gespannt nach der Lektüre von Nicolas Mathieus Connemara. Lena Müller und André Hansen haben den Roman aus dem Französischen übersetzt für den Verlag Hansa Berlin. In Forschung aktuell geht es gleich nach den Nachrichten unter anderem darum, wie empathisch künstliche Intelligenz sein kann. Das war der Büchermarkt mit der echten Dina Netz am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.